Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Ihr habt sicherlich einen Traum, wie euer Leben mal aussehen soll. Vielleicht wollt ihr unbedingt Medizin studieren, vielleicht wollt ihr unbedingt ein Haus kaufen oder ihr wollt euer eigenes Geschäft hochziehen, so wie Nina Rümmele zum Beispiel, die dann aber nach 3 Jahren Insolvenz anmelden musste.
Also ich habe es manchmal so verglichen. Ich habe selber noch keine Scheidung hinter mir. Ich habe auch noch keine Hochzeit hinter mir. Wenn ich so mit anderen Leuten über ihre Schicksalsschläge gesprochen habe, hat sich so ein bisschen danach angefühlt. Quasi man hat eine Vorstellung, man hat einen Traum und man hat auch eine Lebensvision und die zerbricht.
Wenn Träume zerplatzen, was machen wir dann? Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir in diesem Podcast mit Nina, die ihre eigene Health-Food-Kette gründen wollte. Und wir lassen uns das von einem Psychologen einordnen, wie man mit dem zerplatzten Traum umgehen soll. Aber erstmal spreche ich mit Tanita Hoppe. Bei ihr sind nämlich gleich 2 Träume geplatzt, denn Tanita wollte heiraten, war auch kurz davor und sie wollte ein eigenes Haus haben. Auch das war wirklich zum Greifen nah. Sie hatte von ihrem Opa ein Einfamilienhaus geerbt, als sie 25 Jahre alt war. Und das wollte sie dann mit ihrem Freund komplett sanieren. Er ist nämlich Elektriker und Handwerker, also wie praktisch. Es sollte sozusagen ihr gemeinsames Projekt werden, doch dann ging die Beziehung kaputt und Tanita stand allein vor einer riesigen Baustelle. Und ich habe Tanita gefragt, als es zu der Trennung kam, ob in dem Moment für sie ein Traum zerplatzt ist.
Es ist schon ein Traum zerplatzt. Das war so, dass das für mich oder aus meiner Sicht einfach so ein gemeinsames Projekt, was wir uns zusammen nach unseren Vorstellungen gestalten können. Und dann stand ich quasi alleine mit diesem riesigen Objekt da und es war schon schwierig und da ist schon ein Traum zerplatzt, den wir beide uns so ein bisschen zusammen aufgebaut haben.
Ist es an dem Projekt Eigenheim die Beziehung kaputt gegangen oder lag es an was anderem?
Ich würde nicht primär sagen, dass es am Projekt Eigenheim war. Ich kann aber auch so jetzt keinen direkten Grund sagen. Es war jetzt nicht so, dass unsere Vorstellung komplett auseinanderging, was das Eigenheim anging oder sowas. Aber es war sicherlich auch mit ein Grund, dass wir vielleicht einfach gemeinsam noch nicht so weit waren, sowas Riesiges zu wuppen.
Ich wollte schon sagen, es ist ja sehr, sehr viel Stress, ne?
Ja.
Was sich dann auf die Beziehung auch auswirkt.
Ja.
Hattest du vorher schon den Traum vom Eigenheim und dass du dir das selbst so gestaltest mit deinem Partner oder kam das wirklich erst, als klar war, du kriegst dieses Haus?
Nein, den Traum gab es schon vorher. Es war so, dass mein Partner war Handwerker und der hatte halt schon immer so ein bisschen diese Idee und diesen Traum, da sich mal was Eigenes zu verwirklichen. Und es war halt diese Chance mit diesem Haus, was wir dann ja früher geerbt haben oder ich früher geerbt habe, als wir eigentlich wollten. Also es war vorher schon ein Traum auf jeden Fall und dann wurde es auf einmal viel realer.
Wie alt warst du, als du es geerbt hast?
25, gerade 25 geworden.
So, und dann hattest du dieses Haus vom Opa. Wie umfangreich wolltet ihr das denn eigentlich renovieren? Ein paar Fliesen verlegen oder ging es ans große Ganze?
Also dadurch, dass mein Ex-Partner Handwerker ist, war es so, dass er viele Erfahrungen schon gesammelt hat und dann halt auch gesagt hat, naja, das Haus ist von 1972, da kann man schon ein bisschen was machen. Er wollte unbedingt die Elektrik neu machen. Die Wasserleitungen wurden uns empfohlen, auch neu zu machen, weil irgendwann muss man es eh machen. Das heißt, wir hatten da gemeinsam schon den Plan, das Ganze zu sanieren und auch wirklich uns die Zeit zu nehmen und da ein großes Projekt draus zu machen und dann das so nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Also das heißt eigentlich komplett im Kern, ne? Wenn man da alle Leitungen neu macht, vielleicht auch Wände neu zieht.
Genau.
Und in welchem Prozess da der Renovierung kam es dann zur Trennung?
Im Grunde war es an dem Punkt, als alles raus war, also es war komplett entkernt und wir hatten gerade angefangen, das Dach neu zu dämmen. Das war mehr oder weniger fertig. Da haben wir uns dann getrennt.
Also standest du da mit einem komplett leeren Haus ohne Elektrik? Der Elektriker war auch weg?
Ja.
Traum geplatzt.
Ja.
Was ging dir da durch den Kopf? Also war dann auch klar, ich verscherbe jetzt dieses Haus, weil ich schaffe das nicht allein? Oder wie bist du in dem Moment damit umgegangen?
Also ich wollte das Haus definitiv nicht verkaufen. Ich habe auch gleich mit meinen Eltern drüber gesprochen und mir hat ganz, ganz viel daran gelegen, dieses Haus zu behalten und meinen Eltern auch. Und die haben auch sofort mir Rückhalt signalisiert, dass sie versuchen, das mit mir zu schaffen. Und es war halt so, dass wir ja gemeinsam einen Kredit aufgenommen haben und dass das aber alleine für mich so solo nicht zu bezahlen war. Und da war dann erstmal ein riesiger Punkt, der geklärt werden musste zu der Trauer aus der Trennung. Es war schon so, dass ich erstmal nicht wusste, wohin mit meinen Gedanken und ich erstmal mich selber sortieren musste und viel Zeit gebraucht habe, das Ganze überhaupt zu verstehen und diese Ausmaße, die ich da habe, überhaupt zu realisieren.
So, dann stand die Baustelle erstmal still, weil ja auch nicht klar war, wo kommt das Geld her, ne?
Genau, genau.
Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Also komplett still stand die Baustelle jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr. Und die Zeit habe ich auch so gebraucht, um mit dem Ausgang der Beziehung klarzukommen. Danach war es dann wirklich so, dass ich langsam davon sprechen konnte, dass ich darüber hinweg bin. Und jetzt ist es ja so, dass ich mit der Hilfe von meinem Papa ganz viel schon wieder angeleiert habe, was das Haus angeht und es da vorangeht.
Du hast es schon angesprochen, dass ihr das gemeinsam finanzieren wolltet, also du und dein Ex-Freund, dass da auch das Geld so ein bisschen dran hang. Wie ging das denn dann für dich weiter? Okay, du hast dann finanzielle Unterstützung von deinen Eltern bekommen oder hast du einen anderen Weg gefunden?
Also es war so, dass dieser Kredit, den wir aufgenommen haben, von dem Kreditgeber an unsere Hochzeit geknüpft war. Das heißt, wir wollten im August auch heiraten. Im Mai ist die Beziehung auseinandergegangen. Und das war dann so, dass ich mit dem Kreditgeber natürlich in Kontakt stand, die sich am Anfang doch deutlich quergestellt haben und mich selbst alleine als Kreditnehmer, als Darlehensnehmer nicht haben wollten. Also sie haben gesagt, das funktioniert nicht. Und da stand auch eine große Summe im Raum, wenn man quasi rausgeht aus diesem Vertrag. Und da war für mich halt auch so ein Punkt, ja, das hat mich schon ziemlich verzweifelt, weil ich wusste, dass ich das Geld nicht aufbringen kann. Und jetzt ist es so, dass meine Eltern in einer Art Bürgschaft sind und mir da quasi jetzt helfen, dass ich diesen Kredit nehmen darf. Also ich zahle das selbst ab, aber sie stehen quasi der Bank zur Verfügung, falls irgendwas passieren sollte.
Mhm. Da bist du jetzt ja auch ganz schön krass an deine Eltern gebunden, ne? Du wohnst auch wieder bei deinen Eltern.
Genau, ich bin nach der Trennung erstmal zu meinen Eltern gezogen. Erstmal, weil ich das brauchte, weil ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und ich wusste, dass die mich auffangen. Also beziehungsweise, und ich wohne auch weiterhin noch bei meinen Eltern, weil wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, dass ich jetzt kein Geld für eine Wohnung noch zahlen muss, in der Zeit, wo ich noch nicht im Haus wohnen kann. Und ich bin durch diesen Kredit extrem an meine Eltern gebunden. Und das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, weil ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und ich habe schon lange Zeit nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich habe auch nicht zu Hause gewohnt, als ich studiert habe. Und ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Aber ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern. Ich kann darüber sprechen mit denen. Und wir sind da in einem sehr, sehr guten Zusammenkunft, muss man sagen.
Du hast gesagt, es war jetzt ein halbes Jahr erstmal Stillstand in der Baustelle. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ne, das war ja euer Projekt. Hast du auch gesagt, ihr habt euch das ausgemalt, habt das gemeinsam geplant, du und dein Ex-Freund. Wie ist es für dich jetzt eigentlich, in dieses Haus zu gehen und eben zu sehen, da ist eigentlich ein Traum zerplatzt?
Also das war ganz, ganz lange ganz schwierig. In der Zeit, wo noch gar nichts passiert ist, war es für mich eine extreme Belastung, dahin zu gehen, weil mich alles an diese Beziehung erinnert hat und an diese Situation, dass wir es halt nicht zusammen geschafft haben und dass ich jetzt alleine mit diesem Rest hier stehe, aber nicht einziehen kann, weil es ein Rohbau ist. Also keine Heizung, alte Fenster, keine Dämmung, nichts drin. Und jetzt, wo sich so langsam was tut, wird es einfacher und ich habe auch wieder total Spaß hinzufahren, weil ich sehe, es geht voran und ja, es wird dann etwas für mich geschaffen und ja, so ein Haus, wenn das mit dem Kredit alles so läuft, kann einem ja so schnell auch keiner wegnehmen und wenn man ein Eigenheim hat und das abbezahlt hat, dann gehört es halt auch einfach einem selbst im Gegensatz zu einer Mietwohnung.
Wie machst du das eigentlich? Hältst du dich an den Plan, den ihr da gemeinsam geschmiedet habt und setzt das um oder machst du jetzt doch alles ganz anders und so, wie dir es gefällt?
Ich habe relativ schnell entschieden, dass ich es so mache, wie ich es möchte, weil ich selber auch mit den Gewerken, die der Maurer, Fliesenleger und Fensterbauer etc. in Kontakt treten möchte. Das war vorher mehr so sein Part. Da war ich immer nur so die, die das hinterher erzählt bekommen hat, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, die er hatte. Und jetzt ist es so, dass ich mir die Gewerke quasi selbst nochmal zusammengesucht habe, mir selbst die Angebote geholt habe und da jetzt mein Ding draus mache. Und also außer die Küche, die wir in Anführungsstrichen gemeinsam ausgewählt haben, wobei ich quasi in dem Moment die Federführung hatte, sind alle Interieur-Dinge, die dann man am Schluss auch sieht, quasi meine Entscheidung am Schluss.
Und wie fühlt sich das an, dass du jetzt eigentlich überall das Sagen hast?
Manchmal ist es echt nicht so einfach, muss ich sagen, weil man muss sich echt alles aussuchen. Also ob es nur eine Türklinke ist oder die Duschabtrennung oder wie auch immer. Und das sind viele, viele Entscheidungen. Aber es ist irgendwie auch aufregend und schön und einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt genau diese Handbrause haben möchte, dann kann ich auch diese Handbrause nehmen, weil es ist meine Entscheidung.
Du hast ja auch auf Instagram so ein bisschen darüber geschrieben und Fotos gezeigt über den Prozess der Renovierung oder der Sanierung des Hauses. Und da habe ich jetzt gesehen, da war so ein Gastank, der ausgewechselt werden musste. Dafür musste die ganze Terrasse abgetragen werden. Wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn dann sowas kommt? Ja, beim Haus renovieren geht halt nicht immer alles nach Plan, ne? Wie gehst du damit um?
Ich versuche einfach, da so neutral wie möglich ranzugehen, indem ich sage, okay, ich möchte das gerne für mich haben. Das ist mein Ziel für 2020, in dieses Haus einzuziehen. Und ich kriege das schon irgendwie hin. Und meine Eltern unterstützen mich da wirklich in allen Sichten. Und wir sprechen da fast jeden Abend drüber, dass wir quasi einmal so updaten, wer hat was geregelt. Und ich glaube, dass es einfach unglaublich unterstützend ist, dass meine Eltern da so hinterstehen und ja, mir da so viel helfen.
Also das heißt, spätestens 31. Dezember 2020 möchtest du eingezogen sein.
Ja.
Tanita, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Jetzt hast du das alles selbst in die Hand genommen, hast zwar auch die Unterstützung deiner Familie, aber Ursprung ist ja, da ist ein Traum zerplatzt. Es hat nicht funktioniert mit der Beziehung, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wie siehst du das jetzt, wo doch ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist? Fühlst du eher so, okay, das ist gut so und okay so, dass das jetzt so gelaufen ist und ich wachse daran, oder guckst du da immer noch ein bisschen wehmütig zurück?
Ich glaube, es gibt immer die Situation oder die Momente, in denen man noch mal ein bisschen wehmütig zurückschaut. Gerade weil mein Partner oder Ex-Partner viel geplant hatte, was reinkommen soll, und hatte da auch ganz bestimmte Vorstellungen. Und ich fand das auch schön, was er sich da ausgewählt hat. Aber mittlerweile, mit ein bisschen Abstand auf diese Beziehung, sieht man ja auch Situationen, wo man vielleicht nicht hundertprozentig man selber war. Und das ist bei mir ein ganz großer Punkt, wo ich dann auch sage, okay, vielleicht finde ich irgendwann einen Partner, mit dem ich selber sein kann, zu 100% oder zu vielleicht 90%. Das war ich definitiv nicht. Und ich glaube, das Haus, diese Situation und die Trennung und wie das jetzt alles gelaufen ist, das lässt mich nur wachsen. Also ich bin stärker geworden dadurch. Und mir hat eine Arbeitskollegin damals gesagt, dir passiert das nur, weil die wissen, dass du daran wachsen kannst oder dass du das überstehen kannst. Und ich glaube, dass es halt ja kräftiger hinterher macht.
Tanita Hoppe klingt schon ein bisschen alt und weise inzwischen mit ihren 27 Jahren. Sie hat mit 25 Jahren ein Haus geerbt von ihrem Opa, wollte es mit ihrem Freund komplett sanieren. Sie wollte ihn auch heiraten, und als das Haus entkernt war, da haben die beiden sich getrennt. Und aus dem geplatzten Traum hat Tanita trotzdem eine Chance für sich erkannt. Und wir wünschen ihr natürlich alles Gute, dass der Einzug 2020 klappt, und bitte keine bösen Baustellenüberraschungen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über zerplatzte Träume. Damit Träume überhaupt platzen können, muss man ja erstmal träumen. Und Nina Rümmele und ihre Freundin Ekaterina, die hatten einen nachvollziehbaren Traum, nämlich den von gesunden regionalem Mittagessen. Sie haben in einer Bank und als Unternehmensberaterin gearbeitet, und ihnen fehlte einfach eine gesunde, schnelle Alternative zum Mittagessen. Und deshalb hatten sie die Idee für What the Food, so eine Health-Food-Kette. Und die erste Filiale haben sie in Frankfurt am Main im Sommer 2015 auch eröffnet, und es lief gut, erzählt Nina. Also sie haben Suppen verkauft, belegte Brote, Salate, war alles schick. Aber dann, 2,5 Jahre später, mussten sie Insolvenz anmelden.
Es war von Anfang an geplant, dass wir eine Restaurantkette werden möchten. Und nach 2,5 Jahren, in dem der Laden in Frankfurt eigentlich gut lief, konnten wir dann endlich diesen Plan realisieren und haben mit der Expansion gestartet. Dafür musste aber zusätzliches Geld her. Also wir brauchten eine weitere Finanzierungsrunde, um den zweiten Laden eröffnen zu können. Und genau da ging es dann schief. Also diese Finanzierungsrunde war eingetütet, quasi per, wie man so schön sagt, Handshake Agreement, hatten dann einen Notartermin vereinbart. Und kurz vor dem Notartermin, am Abend vorher, hat leider der größte Investor zurückgezogen, sein Investment. Und somit fehlte uns eine sechsstellige Summe. Und das gepaart mit der Tatsache, dass wir die zweite Fläche aber schon eröffnen mussten. Die Kombi der beiden Dinge hat dazu geführt, dass wir dann im Oktober 2017 Insolvenz anmelden mussten.
Ist natürlich riskant, ohne schriftliche Zusage schon einen Mietvertrag zu unterschreiben. Aber Nina sagt, in diesem Moment war es das Risiko wert.
Man könnte jetzt auch fragen, warum wir die zweite Fläche eröffnet haben, wo wir das Geld noch nicht hatten. Das war eine Mischung aus unternehmerischem Risiko, dass wir gedacht haben, wir kriegen das auf jeden Fall noch voll, diese Finanzierung. Mhm. Und wenn es im Nachhinein funktioniert hätte, hätte auch jeder gesagt, ja, hey, voll gut, no risk, no fun und so weiter. Aber es hat halt nicht funktioniert. Und auch so ein bisschen die Erfahrung davor, nämlich dass da immer innerhalb von 2 Monaten so eine Finanzierung auf den Beinen stand. Die Kombi daraus hat uns dazu bewegt, es doch noch weiter zu versuchen. Aber ja, 6 Monate später waren wir dann insolvent.
Da ist der Traum von der eigenen Lebensmittelkette geplatzt, weil das Geld am Ende gefehlt hat. Für Nina ist da nicht nur ein Traum zerplatzt, ihre Existenz war weg, ja, ihr Job, ihr Geld. Also es ist schwer zu beschreiben, wie sich das am Ende anfühlt.
Also ich habe es manchmal so verglichen. Ich habe selber noch keine Scheidung hinter mir. Ich habe auch noch keine Hochzeit hinter mir. Aber viele, wenn ich so mit anderen Leuten über ihre Schicksalsschläge gesprochen habe, hat sich so ein bisschen danach angefühlt. Quasi man hat eine Vorstellung und man hat einen Traum und man hat auch eine Lebensvision und die zerbricht. Aufgrund von Umständen, die gar nicht irgendwie, also man muss gar nicht die Schuldfrage stellen, sondern durch unglückliche Umstände ist es einfach zerbrochen, dieser Lebenstraum. Zusätzlich dazu hatten wir unser gesamtes Kapital in What the Food gesteckt. Also wir hatten auch selber Probleme, unsere eigene Miete zu bezahlen. Mhm. Und diese Existenzangst gepaart mit diesem Traum, der geplatzt ist, war schon eine harte Erfahrung. 3 Wochen, also von der Zeit, wo wir zahlungsunfähig waren auf dem Konto, bis hin zur Insolvenzanmeldung, das hat man in Deutschland Zeit, die war schon sehr, sehr hart. Also wir mussten ganz viele Leute darüber informieren. Wir mussten mit unseren Mitarbeitern sprechen. Das war das Härteste. Und uns entscheiden, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und vor allem diese 3 Wochen waren extrem hart.
Menschen enttäuschen, Menschen entlassen müssen, Investoren sagen müssen, sorry, euer Geld ist weg. Also für Nina und Ekaterina war das eine sehr schwere Zeit, wobei sie wieder dieses Risiko eingehen würden. Also nicht dieses explizite Risiko, aber sie würden wieder Risiken eingehen für ein neues Geschäft. Sie würden aber diesmal mehr auf ihr Bauchgefühl hören.
Also ich würde, wenn ich heute darauf zurückblicke, auf mein Bauchgefühl hören. Ich hatte sowohl bei der Finanzierungsrunde als auch bei der Fläche, bei der zweiten, kein durchweg positives Bauchgefühl.
Ja, das ist ein Tipp von ihr und der andere ist, die Finanzierung ist erst da, wenn das Geld auch auf dem Konto ist. Mit Nina haben wir übrigens für die Reihe Start Up and Down gesprochen. Da haben wir mit Gründern gesprochen, die mit ihrer Geschäftsidee leider gescheitert sind. Und was sie daraus gelernt haben, das haben sie uns erzählt. Und diese ganze Serie, das sind wirklich einige Gespräche, die findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Sucht da einfach nach Start Up and Down.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Träume zerplatzen, dann ist das richtig schwer. Wenn wir den Studienplatz zum Beispiel für Medizin nicht bekommen oder für das tolle Theaterstück nicht gecastet werden oder die eigene Geschäftsidee floppt und wir uns in einen finanziellen Ruin stürzen. Und wie wir damit dann umgehen können, mit diesem zerplatzten Traum, das erklärt uns Stefan Czeske. Er ist Psychologe vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Und er sagt, wenn ein Traum platzt, dann müssen wir ehrlich zu uns sein und lernen, unsere Träume auch loszulassen.
Man dann irgendwie auch realisiert, okay, das war ein schöner Traum, aber ich muss mich aber irgendwie jetzt davon verabschieden, fühlt sich nicht gut an, aber das muss jetzt irgendwie sein.
Das kann schmerzhaft sein, zu erkennen, dass, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich das einfach nicht schaffe. Und dann ist es auch völlig okay, dann mal ordentlich zu trauern.
Nach so einem geplatzten Traum hat man natürlich irgendwo eine Phase der Trauer oder hat natürlich eine negative Emotionalität und je wichtiger das Ziel ist, umso stärker ist das natürlich irgendwo ausgeprägt. Und wir brauchen aber bei solch wichtigen Zielen dann eben auch mal eine Phase, wo wir uns so ein bisschen zurücklehnen und irgendwie vielleicht eben auch ein bisschen diese Trauer zulassen, um dann irgendwann wieder offen zu werden für neue Ziele, für neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen möchten.
Also ihr könnt gerne heulen, wenn was nicht klappt und dann wäre es nun wieder gut, wieder aufzustehen, besonders draus zu lernen und dann weitermachen. Und tatsächlich gibt es auch Strategien, wie man beim nächsten Mal zumindest das große Scheitern und den fetten Bankrott verhindern kann.
Eine Möglichkeit ist vorab tatsächlich Exit-Strategien im Grunde einzukalkulieren und die dann eben aber nicht zu sehen als Strategien, die jetzt eigentlich dazu führen, dass man ja schon wieder irgendwie so ein bisschen an diesem Traum zweifelt, sondern einfach vielleicht sagt, es kann sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und für diesen Fall will ich vorbereitet sein und ich überlege mir eine Exit-Strategie. Also wenn bestimmte Sachen passieren, die ich jetzt überhaupt nicht eingeplant habe, die mein Budget völlig übersteigen, dann ziehe ich die Reißleine.
Große Träume sind übrigens erlaubt, aber klebt da nicht zu sehr dran, das sagt Sebastian Schelske und prüft dann auch ab und an, bin ich mit meinem Traum eigentlich noch auf dem richtigen Weg?
Hier muss man immer so ein bisschen die Uneinnehmlichkeiten und den Ärger und die zusätzlichen Kosten, die muss ich im Auge behalten. Und es ist gut, wenn ich hier ab und zu mal darauf fokussiere und das nicht immer irgendwie versuche auszublenden, vielleicht auch mal mit jemandem Außenstehenden darüber rede. Das ist eine Strategie, die hier sicherlich weiterhilft.
Also fassen wir nochmal zusammen. Ihr dürft gerne groß träumen, aber versucht realistisch zu bleiben. Sprecht dann gerne auch mal mit jemand Außenstehenden. Und wenn es nicht klappt mit dem großen Traum, dann lasst halt los. Gönnt euch dann auch gerne eine Phase der Trauer, heult, ärgert euch, damit ihr dann wieder genug Energie habt für das nächste große Projekt oder den nächsten großen Traum. Das war der Ab 21 Podcast. Aber warte mal bitte ganz kurz, bevor du jetzt zur nächsten Folge weiter skippst oder woanders hinklickst. Denn wenn dir das hier gefällt, was wir hier machen in Ab 21 in diesem Podcast, dann komm doch mal vorbei am 6. Februar in die Urania in Berlin. Denn da ist der Ab 21 Podcast live auf der Bühne zum Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Wir haben tolle Gäste da. Charlene Rogal wird da sein, meine Kollegin. Ich werde da sein, Theresa Nehm. Tickets kriegt ihr dafür übrigens online auf dtmberlin.de oder einfach bei Eventim. Sucht es einfach, das Podcast-Festival, die Ab 21. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.